What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute ist Lukas Schneider, Founding Partner und Managing Director von Presence, bei mir zu Gast. Die heutige Episode steht ganz im Zeichen der Popkultur. Presence wurde letztes Jahr als Spin-off der Agentur David & Martin gegründet und hat sich auf die Entwicklung popkulturell relevanter Kampagnen spezialisiert. Trotzdem würden sie sich heute nicht mehr als Culture Agency, sondern als Creative Culture Studio bezeichnen. Kleiner, aber feiner Unterschied. Lukas und ich sprechen über das Verschwimmenlassen der Grenzen zwischen Werbung und Popkultur, warum das in Zukunft noch relevanter wird und welche Rolle Glaubwürdigkeit bei all dem spielt. Presence arbeitet eng mit 6 relevanten Gatekeepern aus den Bereichen Kunst, Mode, Musik, Entertainment und Gaming zusammen, die auch an der Agentur beteiligt sind. Und, total interessant, nur die Hälfte des Teams hat Agenturerfahrung. Und jetzt freut euch auf spannende Einblicke. Viel Spaß beim Reinhören. Lukas, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist und hier in diesem, also sieht keiner, der oder die das zu Hause jetzt einfach nur auf den Ohren hat, aber das erste Mal in dem richtig echten Podcast-Videostudio bei mir bist. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich habe gedacht, wir müssen unbedingt mal sprechen. Und dann war ja der Martin so lieb, uns zu connecten, Martin Eggert, weil er gesagt hat, Kim, du musst den Lukas mal kennenlernen. Erstens, feiner Typ. Zweitens, total spannenden Ansatz, den wir da gemeinsam mit ihm entwickelt haben. Ich glaube, es war im Sommer 2023, dass ihr Presence, das Spin-off von David und Martin, oder als Spin-off von David und Martin gegründet habt. Und ja, genau, mit dir und vielen anderen Gründerinnen an der Spitze. Was ich total spannend finde, da einfach mal einen Deep Dive reinzumachen heute in euer Modell, in euren Ansatz. Ihr macht vieles anders als, ich würde jetzt mal sagen, so klassische, etablierte Agenturen. Selber bist du aber in vielen auch geprägt, warst in vielen Agenturen. Vielleicht magst du einmal vorher erzählen, so zum gemeinsamen Warmwerden und ein bisschen Lukas Deep Dive, wie so dein bisheriger Weg war in der Branche und wie es dann letztlich zu der gemeinsamen Idee der Gründung von Presence kam.
Ja, sehr gerne. Genau, also ich habe tatsächlich so eine klassische Werbelaufbahn hinter mir, habe damals mittlerweile bestimmt vor 15 Jahren bei Heimat angefangen und habe da lustigerweise auch Martin kennengelernt und war, glaube ich, circa 5 Jahre bei Heimat, war danach in Amsterdam und war danach sehr lange bei Anthony und habe für Mercedes gearbeitet oder auf dem Kunden Mercedes und habe aber, wie gesagt, Martin bei Heimat kennengelernt und da war er damals, glaube ich, im Praktikum. Das heißt, da gab es auch noch keinen David Martin und wir haben uns gut verstanden. Und Martin und ich haben eigentlich über die Jahre immer Kontakt gehalten und Martin hat immer gesagt, so hey, irgendwann werden wir was zusammen machen. Ich habe mich damals immer gefragt, was sollen wir machen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, was ihr da macht und habe natürlich immer mitbekommen, David und Martin wächst und wird immer größer und wurde dann auch so eine ernstzunehmende Adresse in Deutschland. Und dann war es vor 2 Jahren, ehrlich gesagt, soweit, dass wir das erste Mal gesagt haben, hey, ich glaube, wir sollten zusammenarbeiten. Der Gedanke ist dann immer stärker gewachsen. Und dann kam es, ehrlich gesagt, so vor 1,5 Jahren zu Presence. Mhm. Und das war an einem Abend in München mit David, den ich dann zu dem Zeitpunkt kennengelernt hatte, über Martin. Und wir haben eigentlich überlegt, wie würde man eigentlich heute, wenn man eine Agentur gründet, wie würde man das angehen? Was würde man anders machen? Würde es dann überhaupt noch Agentur heißen oder hat es dann vielleicht einen anderen Namen? Genau, und daraus ist dann quasi die Idee für Presence entstanden.
Das heißt, ihr habt ein Jahr, bevor ihr dann wirklich, ein Dreivierteljahr, bevor ihr wirklich gegründet habt, habt ihr das erste Mal so die Idee, weiß nicht, ob auf dem Bierdeckel, aber zumindest in Gedanken skizziert und euch erste Überlegungen gemacht?
Ganz genau so. Genau so. Wir haben uns, das war ein Abend, an dem ich eigentlich nur kurz in München war. Wir waren zum Dinner verabredet. Und der ist dann aber so ausgeartet, weil immer mehr Ideen auf dem Tisch und der Plan wurde immer konkreter, dass ich an dem Abend dann auch in München übernachtet habe und am nächsten Morgen mit einem guten Gefühl eigentlich nach Hause gefahren bin. Genau.
Du hast eben gesagt, keine Ahnung, ob es dann eine Agentur wäre, wenn man das heute nochmal auf der grünen Wiese mit einem weißen Blatt Papier gründen würde. Was ist es denn geworden? Ist es eine Agentur? Nennt ihr euch Agentur? Nennt ihr euch
Creative Hotshot noch nicht. Ich würde eher sagen, wir sind ein Studio, Creative Studio. Und das liegt auch, glaube ich, Stand heute einfach auch noch an der Größe vor allem. Also wir haben gesagt, wir wollen nicht wirklich riesig werden, sondern wir sind Stand heute 10 Leute. Und das Ziel sind wahrscheinlich so 15 bis 20 Leute, um das Ganze so ein bisschen dynamisch, das Ganze fluid zu halten. Und deswegen finde ich, ist Studio eigentlich der passendere Begriff, weil wir uns auch je nach Thema oder je nach Schwerpunkt externe Leute dazu holen, die uns unterstützen. Und genau, das ist eigentlich die Idee dahinter. Deswegen Studio ist eigentlich heute der Name. Presence Studios GmbH.
Okay. Und sag mal, ich habe ja so ein bisschen gestichelt in unserem Vorgespräch und meinte, okay, hast du auch diesen Artikel gelesen, Just Another Cultural Marketing Agency und so weiter. Jetzt sind es ja sehr, sehr viele, ich nenne sie jetzt einfach mal freundschaftlich Agenturen, mit Fokus auf unterschiedliche kulturelle Bereiche, ich sag mal Spezialinteressengebiete und ähnliche, so in den letzten Jahren gegründet worden. Und du hast ja gesagt, na ja, wir sehen uns nicht als nischige Kulturagentur, was auch nicht wertend gemeint ist, sondern im Sinne von jede dieser anderen Agentur besetzt in gewisser Weise ja eine Nische, sondern deine Antwort darauf war, na ja, Kommunikation muss immer Zeitgeist sein, muss immer Popkultur sein und unsere Aufgabe liegt eigentlich darin, diese Grenzen zwischen Werbung und Popkultur und unterschiedlichen Genres einfach viel mehr verschwimmen zu lassen. Das heißt, ihr habt euch nicht auf ein spezielles Gebiet fokussiert, sondern sagt einfach, ich sage jetzt mal ganz platt, Werbung muss wieder Spaß machen und muss so eine Art von Werbung sein, die die Leute eigentlich gerne sehen wollen, uns aus den Händen reißen, weil es Teil der Popkultur ist.
Absolut, genau. Also ich glaube, Werbung oder Kommunikation muss das mit sich bringen. Und deswegen war für mich auch wichtig, wir haben uns jetzt, weil wir es am Anfang natürlich so geframed haben, irgendwie Culture Agency und haben dann relativ schnell gemerkt, man kommt in so eine Box, ne, und ob man da jetzt drin sein will oder nicht, man muss sich dafür auch so ein bisschen rechtfertigen und deswegen eigentlich die Idee bei uns, versuchen uns gerade so ein bisschen von diesem Begriff zu lösen, weil Popkultur oder diese popkulturelle Relevanz muss immer mitschwingen. Ne? Das meine ich auch im Vorgespräch. Und ich glaube, was bei uns gerade interessant ist, wir haben natürlich jetzt unsere ersten Kunden gewonnen und da waren ja auch ein paar von in der Presse mit Otto Bock, wo wir die Paralympics-Kampagne machen und mit Jägermeister, wo wir das Thema Musik, Kommunikation quasi ein bisschen neu angehen. Wir haben aber auch ganz viele eigene Projekte. Also zum Beispiel einer meiner Mitgründer, Malte, macht seit Jahren Studio Talks. Das ist eine Plattform für junge KünstlerInnen, die er porträtiert und auch schon ganz früh Conny Meyer und Andy Fischer. Also wirklich ganz tolle Namen dabei. Und da entsteht gerade zum Beispiel ein Buch. So, das hat auch erstmal keinen, steht kein Kunde dahinter oder so, sondern das ist eher was wir nebenbei machen, was uns großen Spaß macht, was aber natürlich dann auch wieder Glaubwürdigkeit innerhalb der Szene oder in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, was uns da hilft tatsächlich. Oder ein anderes Beispiel ist, Daniel DeRogan ist ein Regisseur aus Amerika, der einen ganz, ganz tollen Film gemacht hat über einen Boxclub in Schöneberg. Und den bringt er jetzt in den nächsten Monaten nach Deutschland. Wir helfen ihm dabei, wir kümmern uns gerade um die Premiere und auch um das Ganze drumherum. Und das sind alles Sachen, da steht jetzt erstmal kein Kunde dahinter, sondern das sind Dinge, die wir machen wollen, weil das Projekte sind oder weil das Personen sind, die uns einfach interessieren und mit denen wir gerne irgendwie zusammenarbeiten wollen.
Das heißt, wahrscheinlich ist es für die Art von Fokus, den ihr auch habt, auch dieser Kollektivgedanke ganz wichtig, selber Teil der jeweiligen Szene zu sein und nicht nur sozusagen an der Außenlinie zu stehen und immer mal reinzugreifen und sich derer zu bedienen, die man jetzt gerade irgendwie als Contributors sozusagen braucht, oder?
100%, ja. Genau, total.
Erzähl noch mal einen Schritt zurück, bevor wir vielleicht auch noch mal in diese unterschiedlichen Kulturgenres springen und über die Weiterentwicklung im Marketing auch sprechen. Wie habt ihr euch gefunden? Also ihr seid um und bei 10 Menschen. Ihr deckt ein unfassbar breites Feld ab. Wie stellt man so ein Team zusammen? Nach welchen Kriterien? Nach vielleicht auch welchem Cultural Fit? Also da können wir mal kurz Kultur sagen, weil da passt es dann wieder.
Ja, total. Also wir haben, was vielleicht ganz interessant ist, wir haben jetzt nicht diese klassisch alle aus Agenturen, das ist nicht unser Background, sondern wir haben zum Beispiel, also Malte, mein Partner, mit dem ich auch jahrelang zusammengearbeitet habe, wir haben diesen klassischen Werbe-Background und wir waren auch zusammen bei Heimat und überall. Aber zum Beispiel Dina, eine unserer Mitgründerinnen, kommt eigentlich aus der Comms-Seite und war vorher bei BAM. Das ist eine ganz tolle PR-Agentur aus Berlin. Auch etwas nischiger von den Kunden her, auch mit einem starken Fashion-Fokus. Sehr erfolgreich. Das heißt, die hatte gar nicht diesen klassischen Werbe-Background. So. Und der sind auch manchmal noch, wenn wir irgendwie über W&V und Horizont, das ist der bis heute gar nicht so ein Begriff, was auch echt gut ist, weil das eine frische Denke mit sich bringt. Fanny, unsere Strategin, also auch Mitgründerin und Strategin, die kommt von der, die hat vorher eine ganz klassische Strategie bei
Different gemacht.
Different gemacht, genau. Mhm. Und das heißt, alleine schon mal bei diesen vier Gründern ist diese klassische Werbung, die man dann immer so im Hinterkopf hat, hat da gar nicht so die Rolle gespielt. Und das war schon mal sehr cool. Und dann die ersten Leute, die wir quasi auch eingestellt haben, zum Beispiel Alena, unsere Artdirektorin, die kam eigentlich aus dem Informationsdesign. Das heißt, die hat vorher auch gar nichts mit dieser Branche zu tun gehabt, hat aber ein unglaublich starkes Portfolio, weil sie auch geschafft hat, sehr komplexe Sachverhalte auf eine total interessante und ungesehene Art und Weise festzuhalten. Und das war für uns erstmal so, wow, wie sie sich jetzt diesen Projekten nähert, total interessant. So ein Stratege, den wir an Bord haben, kommt auch eher aus der Mode. Das heißt, der geht auch die Themen nochmal anders an. Wir haben wirklich geguckt, dass wir ein Team zusammenstellen, was vielleicht noch gar nicht, und das gar nicht despektierlich, aber so in diesen klassischen Werbemechanismen denkt. So. Und wir haben jetzt gemerkt,
in den Agenturmühlen sozusagen.
In den Agenturmühlen, genau. Mhm. Das ist wichtig, das merken wir auch. Also zum Beispiel Lukas, unser Kreativdirektor, der dann auch zuletzt irgendwie bei Anomaly war und so. Wir brauchen an einer gewissen Stelle natürlich das, um das auch dem Kunden dann so zugänglich zu machen, dass es ankommt, natürlich mit dem Marketingleuten, mit dem wir sprechen. Aber in der Ebene, wo die Sachen auch entstehen, wo es ausgedacht wird und so, hilft es total, dieses sehr frische Denken noch zu haben. Total, ja.
Vielleicht nochmal einen Schritt weiter, auch in puncto Diversity oder besonderes Setup letztlich auch an Beteiligten. Ihr habt ja auch, wie ich finde, einen sehr smarten Move gemacht durch euer Board, was ihr ins Leben gerufen habt, indem ihr ja unterschiedliche Menschen zusammengebracht habt, die diese unterschiedlichen Genres, nenne ich es jetzt mal, besetzen und von denen, glaube ich, auch einige an der Agentur direkt beteiligt sind. Magst du über die Idee dahinter, das Setup, auch ein bisschen was erzählen? Vielleicht auch die Frage, was genau ist die Rolle? Also ist es Netzwerk, Vitamin B, Door-Opener? Was steckt sozusagen dahinter und wie seid ihr da vorgegangen?
All das, was du gerade gesagt hast. Also aber es ist genau das. Und zwar ist es, also das Schöne an es sind im Moment sind es sechs Personen, Leute aus unserem wirklich Freundeskreis, Bekanntenkreis, also sind wirklich Leute, zu denen wir auch schon vorher einen Zugang hatten oder auch Freundschaften gepflegt haben. Und wir haben versucht, diese einzelnen Bereiche eigentlich abzudecken. Und das ist natürlich Kunst, Mode, das ist Gaming, das ist aber auch Musik und Entertainment. Und dafür haben wir zum Beispiel Herbert Hoffmann, ne? Der ist VP Creative bei Heist Nobiety, also wirklich auch ganz, ganz tolle, auch mittlerweile Agenturmarke, muss man ja sagen, mit Heist Nobiety Plus. Den wir gerade, wenn es um Modethemen geht, können wir den anrufen, können fragen, hey, ne, was denkst du darüber? Das ist quasi unser Sparringspartner. Und du hast einfach auch da wieder die Glaubwürdigkeit. So. Und das war uns ganz wichtig, weil ich glaube, dass ich habe es super oft erlebt, auch in meiner Agenturlaufbahn, alle wissen immer alles. Ne? Alle sind eigentlich kunstaffin und Mode sowieso und wissen das alles. Das kann aber eigentlich gar nicht sein. Dafür ist es viel zu komplex. Und deswegen haben wir uns diese Leute rausgesucht, die wirklich nochmal ein Nischenwissen haben und in ihrem Bereich einfach ein Top-Notch sind und dass wir das anzapfen können. So. Und das ist natürlich, das geht in beide Richtungen, zum Beispiel auch mit Nils Müller, das ist der Gründer von Rutkowski 68, also eine ganz tolle Galerie aus Deutschland, mittlerweile auch in Paris und New York. Und das macht es uns schon mal einfacher, weil wir ja viel in diesem Kunstbereich auch tätig sind. Wenn es um Kollaborationsthemen geht, wir können immer direkt fragen, hey, wie realistisch ist das, dass Künstlerin XY das überhaupt macht? Oder gibt es jemanden, an den du da denkst oder sowas? Weil das natürlich
oder hast du einen Zugang, der total, es uns möglicherweise erleichtert, ihn oder sie davon zu überzeugen?
Absolut, das auch, aber auch alleine schon mal das Abklopfen, weil das ist natürlich ein super schmaler Grat, immer wenn es kommerziell wird, gerade im künstlerischen Bereich so. Wer will das überhaupt machen oder bis zu welchem Grad geht man da mit oder was ist dann attraktiv für den Künstler auch und so. Und deswegen, das hat uns schon an der einen oder anderen Stelle echt gut geholfen. Und das ist eigentlich eine Truppe, die kann wachsen, die kann auch wieder kleiner werden. Das muss man natürlich auch mal gucken. Das ist natürlich auch eine Zeitfrage, ne? weil natürlich erhoffen wir uns, wenn wir dann mit den Leuten auch sprechen, dass sie dann auch Zeit haben. So. Aber das hat bisher immer super geklappt. So. Und auch gerade was im Gaming-Bereich, mit Genghis und Bernhard. Ich kenne mich im Gaming nur bedingt aus. David ist da viel besser. Der hat auch früher ganz, ganz viel gespielt und so. Aber das ist super, dass wir da wirklich die Leute sofort anzapfen können.
Welchen Background haben die beiden, die du eben erwähnt hast?
Gaming tatsächlich. Also Genghis hatte damals Mouseboards gegründet. Das war eins so der ersten ernstzunehmenden E-Sport-Teams.
Sehr cooler Design-Case von Eiger, by the way.
Absolut, ja. Genau. Und Bernhard war damals auch beim Verkauf der ESL beteiligt. Das heißt wirklich, wirklich, die sind super gut in diesen Themen drin und das hilft uns einfach sehr. So. Und es ist halt, das Schöne daran ist, wir haben auch Larry mit an Bord, die ist Sängerin und Schauspielerin, mit der bin ich zur Grundschule gegangen. Das heißt, das ist auch nicht, das ist nicht so, hey, habt ihr dafür
zusammengecastet?
Genau, das ist überhaupt nicht, sondern das sind wirklich Leute, die sich fast so ein bisschen gefreut haben, dass sie mit uns jetzt da was gestalten können. So. Und das ist eigentlich sehr schön. Wir haben das gerade an Weihnachten gemerkt, wir hatten irgendwie eine kleine Weihnachtsfeier, ist jetzt wieder ein bisschen her, aber dann kamen die Leute auch zusammen. Das ist total inspirierend.
Und sag mal, wie habt ihr das gemacht? Also sind die virtuell beteiligt? Sind sie tatsächlich beteiligt? Weil gerade wenn es immer mal so ein bisschen Fluktuationen gibt, ist das natürlich immer mit Notar und so auch immer ein Fass, was man aufmacht.
Ja, also das ist, weil wir jetzt gesagt haben, das ist natürlich irgendwie die Kerntruppe, mit dem wir das gestartet haben, ist das dann tatsächlich schon mit...
So richtig ernst zu nehmen.
Genau, ist ernst zu nehmen.
Genau. Ja, mit Urkundenrolle
und ja, Unterschriften. Ja, genau. Das war so ein bisschen die Idee dahinter, weil wir auch gesagt haben, so, wir machen das zusammen. So, ne? Und das ist, genau, das ist halt ist eine beratende Tätigkeit, total. Aber trotzdem soll das natürlich irgendwie auch zur Identifizierung beitragen. So, ne? Das ist, genau.
Und erzähl noch mal ein bisschen, du hast ja vorhin schon mal gedroppt, Otto Bock, unter anderem jetzt etwas, was ihr zur Paralympics eben auch konzipiert und umsetzt. Welcher Art sind eure Projekte und könnten die so auch in anderen Agenturen aufpoppen oder ist das vielleicht auch aufgrund der Credibility, die hast du vorhin angesprochen, fast unmöglich, diese Art von Projekt-Setup zu machen?
Dafür ist, glaube ich, Otto Bock ist ein gutes Beispiel, weil das, also das war ein klassischer Pitch gegen andere Agenturen und es ging darum, Otto Bock ist seit Jahren schon Hauptsponsor der Paralympischen Spiele, so. Und das an sich ist ja erstmal schon mal, das ist Popkultur. Ne? Das ist wirklich Popkultur, die Paralympischen Spiele, Olympia, Riesending, also ganz toll. Da machen wir aber quasi eine Kampagne, die so ein bisschen auf die Umstände der austragenden Stadt, in dem Fall Paris, hinweist. Und ja, ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen, weil das ist erst im Juli soweit, welche Hindernisse das auch einfach für alle Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen im Alltag eigentlich birgt. So, darum geht's so. Und die Kampagne, also ich finde die Idee echt extrem gut. Ob die jetzt jemand anderes Sachen machen hätte können, vielleicht. Das Schöne an Otto Bock ist aber, für mich persönlich, ich finde, das ist so eine tolle Marke, die aber noch gar nicht die Aufmerksamkeit hat, die sie eigentlich haben müsste. So. Und
ich habe gerade letztens gelesen, dass durch die vielen, ich sag mal, Kriegsversehrten aus dem Ukraine-Krieg, da war auch Otto Bock tatsächlich im Spiegelartikel genannt, als, glaube ich, einer der Hauptlieferanten irgendwie da auch, ne? Wirklich total, total relevant. Ja.
Das ist Purpose pur, das muss man sagen. Wir waren auch in Duderstadt vor 2-3 Wochen, um uns mal anzuschauen, wie die Sachen da entstehen und auch mit wie viel Liebe zum Detail. Das ist schon Wahnsinn. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Marke und auch die Leute, mit denen wir da sprechen, mehr Leute müssen eigentlich wissen, was die alles Tolles machen. So. Und nochmal zurück auf uns als Presence, also diese Kampagne. Ne, wie gesagt, das ist die hat auch einfach klassische Kampagnenelemente. Darüber hinaus ist es aber zum Beispiel so, wir wollen die jetzt gerne zusammenbringen mit einer hochpreisigen Sportartikelmarke aus Frankreich. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, wer das ist. Aber um auch zu sagen, hey, ihr könnt auch in einem ganz anderen Kontext stattfinden. Und ihr könnt vor allem auch bei Leuten auf einmal auf den Radar kommen, was euch vorher vielleicht nicht gelungen ist. So.
Also oder, im Sinne von Brand Partnerships, die ihr letztlich anzettelt, weil ihr per se einen guten Link identifiziert.
Genau.
Also das heißt, es gibt nicht sozusagen, bei euch gibt es immer ein Projekt, das wird auf jeden Fall eine Kampagne oder das wird auf jeden Fall ein PR-Stunt, sondern es kann eben Brand Partnership sein. Es kann sein, dass ihr einfach eine Vernissage macht, einen Pop-Up-Store. Ja. Also es kann sozusagen bis hin zu einem coolen Buch, Taschenverlag, ähnliches. Also you name it.
Genau
es kann
so,
die
genau
gesamte so. Bandbreite umfassen.
Und in dem Fall ist es jetzt so, weil wenn man, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, aber das ist, wenn man über Anwender spricht, ist es immer so, die haben natürlich Daily Struggle auch mit verschiedenen Klamotten, die sie tragen, ne, weil das dann mit den Prothesen vielleicht nicht funktioniert. Und da vielleicht auch Hilfe oder Abhilfe zu schaffen mit einem Brand Partnership, wo das wirklich nochmal auf ein anderes Level gehoben wird, da ist wirklich viel Musik drin, da stehen wir aber ganz am Anfang, deswegen müssen wir schauen, wohin das führt. Aber eine andere Sache zum Beispiel ist, auch mit Otto Bock, das sind zwei befreundete Fotografen von uns, die eher so aus dem Luxusbereich kommen oder High-Fashion-Bereich, Apple und Audemars Piguet, die gesagt haben so, hey, die Produkte sind so futuristisch, sind so bis ins Detail ausgetüftelt, wir würden gerne ein Editorial damit schießen. Und eigentlich würde man die beiden Welten gar nicht so zusammenbringen. Jetzt kamen die aber auf uns zu und wir haben gesagt, klar, lass uns das machen, lass uns daran arbeiten. Das heißt, auch da gibt es wieder einen Anknüpfungspunkt, wo Otto Bock wahrscheinlich vorher nicht stattgefunden hat. So, und ich glaube, das ist wirklich super interessant. Und Jägermeister, was gerade so das andere Beispiel ist, wo es so ein bisschen darum geht, Musik, Kommunikation eigentlich mal neu zu framen. Da hilft uns natürlich der Zugang zu Subkulturen, gerade in Berlin. Das ist natürlich irgendwie so die Feierhauptstadt und Clubkultur und alles, was da so dranhängt. Diese Zugänge helfen uns gerade eigentlich, da wirklich eine Glaubwürdigkeit in dieser Kampagne herzustellen. Das ist super so, ja.
Und sag mal, wie kommt ihr an Projekte dieser Art? Weil, also ich sag mal, klar, könnte man jetzt sagen über David und Martin, aber die haben natürlich auch Interesse, sozusagen Projekte in ihre eigene Agentur zu holen und nicht per se in das Spin-off. Da habt ihr wahrscheinlich auch eine eigene unternehmerische Verantwortung, gleich die euch sicher versuchen, auch hier und da zu platzieren. Auf welche Art und Weise kommt ihr ins Geschäft?
Also interessanterweise tatsächlich doch dann über David Martin. Mhm. Viel, muss man einfach sagen, weil die natürlich einen unglaublichen Zugang zu den Kunden haben und auch sehr genau einschätzen konnten bisher, was ist wohl ein Presence-Thema. So, weil du brauchst natürlich immer diese Glaubwürdigkeit. Und es gibt verschiedene Dinge, wo vielleicht auch dann David Martin sagen würde, so, hey, da können wir euch gar nicht den Zugang liefern, aber Presence kann das. So, und in den beiden Fällen war es tatsächlich so, dass wir quasi über diesen Link reingekommen sind. Es ist aber auch immer noch so, dass wir aus vergangenen Zeiten natürlich auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet haben, die heute in vielleicht auf Unternehmensseite sind, mit denen wir viel sprechen. Und ehrlich gesagt sprechen wir einfach gerade sehr, sehr viel. Und dadurch, dass wir noch relativ jung sind, du hattest das erwähnt, wir sind 8-9 Monate, glaube ich, jetzt offiziell, seit die Pressemitteilung rauskam, sind wir auch immer noch quasi in diesen Gesprächen, ne, sagen den Leuten, was wir machen können. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel, machen ein Strategy Paper für eine große Dating-Plattform, ohne jetzt den Namen zu nennen, aber ein total spannendes Thema, weil natürlich gerade Dating in 2024, wie läuft das mit der Gen Z? Da entwickeln wir gerade ein Strategie-Paper und das war tatsächlich durch einen alten Kontakt von jemandem aus unserem Gründerteam, sag ich mal so. Mhm,
mhm. Wie datet die Gen Z denn? Also kleiner Exkurs, Interesse heraus?
Da, wir sind mittendrin.
Okay,
also das ist für mich das ist auf jeden Fall alles natürlich Dating-App first, muss man einfach sagen so. Und ich glaube, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie schafft man dann diese realen Momente wieder? Ne? Und das ist
ohne, dass sie awkward sind.
Ohne, dass sie awkward sind, ja. Genau. Und wie gesagt, wir sind gerade mittendrin, aber so, wenn die Ergebnisse vorliegen, dann
ich komme auf dich zurück, yeah. Finde ich interessant. Und sag mal, vielleicht nochmal auf den Blick auf David und Martin, auf eure Gründungsidee. Und dann kam zumindest für mich überraschend, dass es ein wirkliches Spin-off ist. Also es gibt nicht sozusagen die One-Brand-Strategy, überall schreiben wir David und Martin drauf, dann Presence vielleicht so als Sub-Brand dazu, sondern ihr habt euch ja ganz bewusst für ein Spin-off entschieden, das nicht David und Martin gebrandet ist. Da habt ihr das gemacht wegen der Credibility? Also das klar ist, hier versucht nicht gerade eine Agentur, sich in diesen popkulturellen Bereich vorzumogeln und eine Credibility zu suggerieren, die dann vielleicht schwierig ist, wenn man Agentur ist und viele andere Themen auch bedienen muss?
Absolut, ja. Also das ist eine bewusste Trendschärfe. Absolut wegen der Glaubwürdigkeit. Und das war uns auch sehr wichtig von Anfang an. Und ich finde das immer noch super, dass die Jungs das auch genauso mitgehen. Weil das hat, beides hat Vor- und Nachteile, muss man sagen. Also auch, wenn wir mit Kunden sprechen, manchmal ist es auch super, dieses Powerhouse dahinter zu haben. Ne? Das sind irgendwie 150 Leute. Und da sind auch ganz viele Dinge, die abgedeckt werden können. Die können wir nicht abdecken mit unserer kleinen Truppe. Aber genau in die andere Richtung auch. Für manche Kunden ist halt dieses etwas kleinere, dieses Studioartige, die schreckt es eher ab, wenn es so eine große Agentur dahinter steckt. So. Das ist das eine. Das andere ist Talent. Also wir haben immer noch in der Woche 2 bis 3 Initiativbewerbungen. Und das sind alles Leute, glaube ich, die würde man in einer klassischen Agentur, würde man an diese Leute nicht rankommen. So. Und das
merken wir auch. Weil man zu viel Schwarzbrot auch hat.
Wahrscheinlich, ja, das ist so, das ist also auch einfach die Herangehensweise, auch dass ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich ziehe mich immer den Begriff Agentur, weil der steht zumindest in Deutschland für viel, wo junge Leute dann so sagen, hey, das Arbeitszeiten, Wertschätzung, ne, keine Ahnung, oder auch Freientfaltung, da müssen wir dran arbeiten jetzt, aber das ist das Stand jetzt, merken wir das, dass wir Zugang zu Talent haben, was man, glaube ich, einfach als klassische Agentur nicht hätte, so.
Wobei das ja irre ist, ne, wenn man sich mal umhört, also Arbeitszeiten und all das ist ja, also ich weiß gar nicht, das traut sich ja niemand mehr zu sagen, aber ich glaube, viele weinen diesen Zeiten nach, wo das selbstverständlich war, dass man sich mal abends oder am Wochenende noch hingesetzt hat. Und heute überlegt man schon, oh, wie sage ich es jetzt den Leuten, dass es wirklich nett wäre, wenn sie noch einen Moment länger bleiben könnten. Also ich kenne ganz, ganz wenig Agenturen, wo das noch genau so läuft. Aber es ist trotzdem immer noch dieses alte Bild, dieses starke Narrativ, was natürlich besetzt ist. Und dann ist es auch kein Hehl, dass man auf Agenturseite häufig schlechter verdient als auf Unternehmensseite. Natürlich trotzdem auch mit, wie soll ich sagen, sehr diversen Teams, coolen Themen, wechselnden Themen zu tun hat. Das wiederum ist dann was, was man häufig auf Unternehmensseite eben nicht so bieten kann. Aber ich finde es nach wie vor schwierig, irgendwie dagegen anzukommen.
100%. Und ich habe für mich interessant, ich war natürlich dadurch, dass ich lange Zeit bei Heimat auch war und dann auch aus den Zeiten komme, wo man einfach auch ohne zu fragen super viel Zeit im Büro verbracht hat. Und ich habe es auch gerne gemacht und ich habe, glaube ich, auch unfassbar viel gelernt in der Zeit. Ich persönlich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann die Möglichkeit habe, das anders zu gestalten, dann versuche ich das. So, und auch wir, ne, kommen natürlich manchmal an unsere Grenzen und man sitzt länger und so, aber dieses klassische und Wochenende ist eh gesetzt und so. Erstens kann man es niemand mehr verkaufen und zweitens würde ich es auch überhaupt nicht mehr machen wollen, weil ich glaube, dass man mit Fokus, mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Abstimmungen, das auch ehrlich gesagt verhindern kann. Also, und die Qualität leidet darunter nicht.
Es ist bezahlt bekommt man es meistens auch nicht.
Überhaupt nicht, genau. Und das natürlich aus unternehmerischer Sicht, das ist auch nochmal ein Ding, weil man sieht, naja gut, es wird am Ende gar nicht bezahlt, deswegen das bisher, wir kommen gut, sehr gut damit durch tatsächlich. Und aber es, wie du gesagt hast, wenn es dann doch mal länger ist und wenn es ein Wochenende ist, ist einem das unangenehm. Mir ist das dann unangenehm und dann versucht man den Ausgleich zu schaffen. So.
Aber du hast ja jetzt eine gute Sneak Peek auch so ein bisschen in euer Mindset, gerade mit Blick auf Talent, auf letztlich auch Arbeitsumgebung, Stück weit auch auf Purpose, ne, wenn es darum geht, sozusagen die eigenen Themen auch voranzubringen, mit coolen Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuarbeiten oder GamerInnen. Wie viel Zeit habt ihr investiert oder wie viel Gedanken habt ihr euch über eure eigene Kultur zur Gründung gemacht? Also habt ihr euch mal hingesetzt, 4 Gründerinnen seid ihr, hast genau. du gesagt, jeder hat ja unterschiedliche Vorstellungen, jeder hat eine andere Prägung. Wie habt ihr das zusammengebracht und euch so connected auf einem gemeinsamen neuen Presence-Weg?
On the fly, jeden Tag aufs Neue, ehrlich. Also wir versuchen uns gerade eigentlich immer wieder so einen Freiraum zu schaffen, um genau das mal zu machen, weil ich glaube, das ist auch super wichtig. Das Schöne ist aber, und das hatten wir eigentlich in den Gesprächen, die wir davor hatten, als es darum ging, sollen wir das zusammen machen, haben wir eigentlich zu viert schon relativ schnell festgestellt und eigentlich auch zu sechst, weil David und Martin nehme ich da nicht raus, mit denen haben wir diese Gespräche genauso geführt, ist das eigentlich der Mindset so und der ist bei uns, wir ticken sehr gleich, wir haben selten Momente, wo wir ernsthafte Reibereien haben, aber wir haben Reibereien im Sinne von, das ist immer konstruktiv, das ist immer nach vorne.
Geht um die Sache.
Es geht immer um die Sache, genau. Man sagt das so, aber bei uns, das ist so und mich macht das glücklich, weil das würde mir sonst zu viel Kraft und zu viel Kappas eigentlich rauben, die ich für andere Sachen brauche. Deswegen, dass dieses so was die Kultur angeht, so wir haben ja jetzt seit einem Monat unsere eigenen Räumlichkeiten. Das hilft schon mal sehr. Wir waren vorher Untermieter bei den Kollegen von David und Martin Berlin. Das war sehr schön. Aber jetzt ist wichtig für uns, einen eigenen Raum zu haben, einen schönen Raum zu haben, wo wir quasi sind. Und deswegen, wir justieren täglich nach, tatsächlich so. Und ich meine, wir sind alle, wir sind sehr junge Gründer. Wir haben das vorher auch noch nicht gemacht. Das heißt, ich glaube, dass diese Blauäugigkeit, die da manchmal so mit einhergeht, die hilft uns auch. Und die ist aber auch manchmal natürlich, bringt uns auch zum Grübeln, dann sprechen wir drüber und dann justieren wir nach. So, genau, das machen wir eigentlich.
Aber das ist eigentlich wunderbar, ne? Ich finde, dass die Blauäugigkeit oder vielleicht so ein gewisser Zweckoptimismus hier und da auch total hilft, sich einfach Sachen zuzutrauen oder Sachen zu starten, wo man vielleicht, wenn man das schon 1000 Mal gemacht hätte, immer wieder ins Grübeln kommt, ob das wirklich so sein muss oder ob man den Schritt jetzt schon macht oder nicht, ne? Das sind, glaube ich, ist also insofern gut. Ich hatte letztens ein Gespräch, wo jemand gesagt hat, ja, ich habe zum zweiten Mal gegründet. Das war dann eine deutlich reifere Gründung.
Ja.
So, aber ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile.
Das ist aber, da muss ich auch dazu sagen, natürlich, wir haben mit David und Martin natürlich Sparringspartner, die immer für uns erreichbar sind und die uns dann jeder in seinem Gebiet unfassbar hilfreich sind. Also ich bin da sehr dankbar für und da spreche ich, glaube ich, im Namen all unserer Gründer. Das ist so, das ist echt eine super Schule, so, weil das ist immer ein offenes Ohr. Die Jungs haben auch, glaube ich, Fehler gemacht, die wir nicht nochmal wiederholen müssen. Trotzdem habe ich immer noch zwischendurch Momente, wo ich mir so denke, so, wenn man dann irgendwann nochmal gründet, dann würde man das wahrscheinlich anders machen. Aber ich glaube, das ist auch so das das Schöne daran, ehrlich gesagt, ja.
Du kannst das Leben nur vorwärts leben, verstehst es dann rückwärts. Das,
so, genau.
So muss das
mit dem Satz könnte man eigentlich den Podcast schon beenden.
Ne? Könnte man fast beenden, genau, nein, ja, hast du recht. Nein. Aber ich habe noch, warte mal, irgendeinen Gedanken hatte ich gerade noch. Jetzt gucke ich doch mal auf meinen schlauen Zettel, jetzt habe ich es fast ohne. Ja, pass auf, du hast vorhin gesagt, kann und so weiter, haben eure Leute noch nicht so richtig auf dem Plan. Was heißt noch, vielleicht müssen sie das gar nicht haben. Du hast gesagt, Awards sind denen nicht wichtig. Also die Mappe entsteht auch so ohne coole Awards. Ist es euer Ziel, trotzdem einzureichen? Habt ihr euch dazu Gedanken gemacht?
Gute Frage. Haben wir ehrlich gesagt noch nicht. Also ich glaube, wenn die Arbeit gut genug ist, da gibt es bestimmt natürlich auch ein Interesse seitens David Martin mit Sicherheit. Und dann stehe ich dem auch nicht im Wege. Aber das wäre niemals unsere Prämisse jetzt im Hinblick darauf, irgendwie Arbeiten entstehen zu lassen. So, glaube ich, das ist total wichtig. Ne? Das ist so ich glaube deswegen, ich will das nicht ausschließen und ich glaube auch, dass das, was jetzt bei Otto Bock entsteht, dass das sehr, sehr spannend sein kann. Und dann reichen wir es bestimmt auch ein, aber das hat überhaupt keine Priorität für uns. So. Und ich freue mich über jeden Award, wenn er wirklich kommt. Und das habe ich aber, glaube ich, wenn es ein echter Case ist. Und ich finde, das hört man seit Jahren und das ist auch so. Und ich glaube, da bin ich auch durch diese Heimatschule so ein bisschen, wo es immer nur echte Arbeiten waren, ein kritischer Blick auf Werbung, das hat sich bei mir super festgesetzt. So. Es gibt ganz tolle Agenturen, da hatten wir schon im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen, zum Beispiel Uncommon, die, glaube ich, einfach auch dieses Jahr wieder alles abräumen werden mit riesengroßen Kunden, mit wirklich ganz, ganz tollen Kampagnen und Ideen. Und deswegen, also das kann auch funktionieren. Und ich glaube, die Leute haben da auch viel Spaß. Aber wir schauen auch auf ganz viele Studios, sage ich mal, die überhaupt nicht in diesem Award-Kosmos stattfinden.
Ha, erzähl aber mal, was für Studios sind das?
Unglaublich tolle Arbeiten machen. Also ehrlich gesagt ist Il Studio zum Beispiel, ist ein Ein-Mann-Studio dann tatsächlich. Und
sind das die Pariser? Oder?
Das sind die Pariser, ja. Genau. Also ich glaube, also es gibt, ist Convoy und Il Studio sind so, da gucken wir gerne rüber und beide haben eigentlich so gemeinsam super klein. Also Il Studio ist wirklich, ist Thomas, ist der Gründer, macht das auch seit Jahren und macht dann aber einfach riesengroße Mercedes-Kampagnen. Oder hat zum Beispiel auch mit Audemars Piguet und Travis Scott die Kollaboration. Es ist eine Kampagne, die hängt weltweit. Die wird man jetzt niemals bei irgendeinem Award sehen oder so, aber die hat eine popkulturelle Relevanz. Das ist Wahnsinn so. Und ich glaube, da wünschen sich auch mal viele Marken genau so stattzufinden. Und da entstehen so Dinge einfach, aber mit ganz anderen Mechanismen. Da gucken wir hin. Convoy genauso, zwei Jungs auch in Paris. Die sind eher im Modebereich tätig, machen dann große Kampagnen für Louis Vuitton, für Hermès so. Aber es sind super kleine Studios so. Und ich glaube, das ist dann einfach das Feingefühl, was wir auch versuchen, die richtigen Partner dafür immer zu gewinnen, ne? Also das ist, ne, die Fotografin oder die Foto oder die Regisseurin, die man sich dann quasi an die Seite holt, Set-Design, das alles, quasi all diese Bereiche, wo man dann eigentlich auch nochmal sagen muss, das sind nochmal Multiplikatoren für sich so. Und ich glaube, da ist so ein bisschen, das ist die Chemie, da gucken wir viel hin. Das sind eigentlich so die Orte, die uns interessieren. Oder auch
jetzt hast du gesagt, die sind sehr klein, machen aber trotzdem riesige globale Kampagnen, ja, die überall hängen. Wie machen die das dann? Also ist das dann sozusagen gutes Freelancer-Innen-Netzwerk, so im Sinne des erweiterten Kollektivgedankens? Stecken da vielleicht auch andere Agenturen dahinter? Gibt es einfach, ich sag mal, Partnerships mit Agenturen, die dann sehr stark auch in der Exekution sind?
In dem Fall gar nicht. Das machen die alles, das machen die in-house und die holen sich die richtigen Partner dazu. Und ich glaube, die haben einfach dann versuchen, den Prozess so ein bisschen zu streamline. Da versuche ich immer noch so ein bisschen dahinter zu steigen, weil das ist natürlich auch oft in Deutschland einfach so, dass du erstmal von 10 Boxen müssen erstmal 12 getickt sein und das ist okay, aber das macht natürlich manchmal den Prozess etwas langsamer. Und ich habe das Gefühl, wenn ich da rüber gucke, das passiert mit so einer Leichtigkeit. Ich versuche rauszufinden, wie die das hinbekommen, weil das ist irgendwie, ne, das ist, weil du dann eben mit einem wesentlich kleineren Team trotzdem diesen riesen Output hast. Aber ganz wichtig natürlich, die richtigen Partner an der Seite zu haben, PartnerInnen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein Schlüssel zum Erfolg. Ja.
Müsste man ja fast mal einen Podcast mit denen machen, ne, um rauszufinden, wie die
das machen. Ja, ich fände das interessant, weil das ist auch zum Beispiel gerade bei Il Studio, da gibt es keine Interviews und so, der hält sich sehr bedeckt. Ich glaube, der hält seine Secrets da, genau, die sind für ihn. Deswegen mal gucken, aber das sind auf jeden Fall super, super spannende Geschichten, da kann man ruhig mal hingucken, da passiert sehr viel, aber nochmal zurückkommen zu deiner Frage, überhaupt nichts mit Awards oder so, ne? Das ist gar nicht, das ist, ja.
Lass uns nochmal ganz kurz auf das Thema Werbung, Popkultur, wie verändert sich das Marketing schauen? Also könnte es sein, wir spulen jetzt 10 Jahre vor, dass es irgendwann gar nicht mehr diese, ich nenne sie jetzt mal Mainstream-Kampagnen, egal ob Awareness, Performance, den kompletten Funnel entlang gibt, sondern dass es so, ich sag mal, in diese letztlich auch zielgruppennischige Kommunikation zerfasert hat, immer so eine Wertung, das meine ich nicht so, aber schon eigentlich so detailliert ist, dass man gar nicht mehr die Art von Kampagnen macht, die wir jetzt so machen. Also könnte es einfach sein, dass ganz, ganz viele irgendwann entweder riesengroß sind oder sehr klein, um diese Credibility zu haben und das Werbung, weil sie zumindest langweilige Werbung ja eh keiner mehr haben will, viel mehr Popkultur werden muss, um wieder eine Relevanz oder eine größere Relevanz zu bekommen?
Ich glaube, das muss sie, definitiv. Genau, also ich glaube, es wird immer diese großen Kampagnen und diese großen Apparate wird es immer geben, weil dafür gibt es natürlich auch die Anforderungen der Kunden dazu. Mhm. Aber ich glaube, dass diese kleinen Geschichten, die super schnell funktionieren und die so quasi über Nacht auf und auch wo du die Leute erreichst, ich glaube, das wird mehr werden. Und ich glaube deswegen, man muss versuchen, da am Ball zu bleiben, so, und das schaffen wir natürlich mit einem jungen Team, was wir bei uns haben, die diese Impulse liefern, damit man darauf reagieren kann. Ich finde mittlerweile, wenn man auch in zum Beispiel die Musikbranche guckt, wo dann früher diese großen Kampagnen für neue Alben oder so, und heute ist es dann irgendwie so, dass das Yee oder Kanye West über Nacht das Album einfach erstmal auf Apple Music stellt, so, und dann quasi on the fly den Leuten mitgibt, ob das dann übermorgen auf Spotify ist und so. Das ist ja eine komplett andere Form der Kommunikation, mhm, wo man gar nicht mehr hinterherkommt. Und dann ist es auch wieder weg den nächsten Tag und gibt aber auch eigentlich keine Tour, sondern ist eigentlich eine Listening-Session und an all das. Und ich finde, jetzt schweife ich gerade davon ab, so, weil was heißt das für Kampagnen? Aber ich glaube schon, dass diese One-Offs, Kollaborationsthemen, so, wer findet eigentlich in welchem Kontext statt? Das wird viel interessanter, so. Und ich glaube trotzdem, es wird immer ein Need für diese großen Agenturen geben, die auch dieses, also sag ich mal, ich weiß nicht, Vodafone oder Lufthansa, ne, wo so viel dranhängt und wo auch dann, ne, alle Funnels bedient werden müssen. Und wenn
du Funny, eine riesige, wenn, Operations-Power wahrscheinlich.
Genau. Und wenn Funny jetzt hier wäre, unsere Strategin, die könnte noch viel mehr darüber erzählen. Ich bin da immer so, ne, das ist so, ich beobachte das einfach nur. Aber genau, ich glaube, dass das in Zukunft muss man sich darauf einstellen, dass es einfach wesentlich schneller geht. Und da muss man versuchen, am Ball zu bleiben, ja, genau.
Und sag mal, bei der Art, wie ihr Projekte macht, die ja sehr anders sind, wo man vorher auch nicht genau sagen kann, was es wird, weil es nicht, wie soll ich sagen, ein gewisser klassischer Ablauf ist, dass das Ergebnis eine Kampagne ist oder eine Kommunikationsstrategie. Was ist euer Geschäftsmodell? Also arbeitet ihr mit Stunden, mit Festpreisen, mit Teams, die für eine gewisse Zeit zusammenkommen?
Kommt immer noch auf den Kunden an, tatsächlich. Mhm. Ne, gerade sind's eigentlich zum größten Teil einfach, werden Stunden abgerechnet, aber wir wollen eigentlich stärker dahin kommen, dass man einfach Pakete abrechnet, weil du manche Dinge auch eigentlich wesentlich effizienter natürlich gestalten kannst. Aber im Moment ist es tatsächlich, wird von Fall zu Fall eigentlich entschieden. Genau, und zum Beispiel im Fall von Autobock ist es auch so, das war ja ein Pitch, das war ja eine Aufgabenstellung, die sehr klar war, ne? Also wir wollen während der Paralympischen Spiele einfach wahrgenommen werden als einer der Hauptsponsoren, so mit einer tollen Aussage, mit einer tollen Idee. So, und die Sachen, die jetzt gerade bei uns entstehen, also die wir jetzt quasi, wo wir sagen, hey, das könnte nochmal ein Impuls sein, das tragen wir ja auch an die heran. Und da müssen wir jetzt gucken, was daraus sich entwickelt. Und auch vor allem, manchmal gibt es ja diese Töpfe noch gar nicht. Aber vielleicht gibt es sie in Zukunft, weil man erstmal den Horizont eigentlich erweitert. Ah, okay, da liegt auch nochmal vielleicht eine PR-Kraft oder eine Medialisierung unserer Marke und so. Und ich glaube, das ist das Interessante. Und da, wie gesagt, wir sind noch so jung, wir tasten uns daran. Genau.
Ja, weil, wie du gesagt hast, wenn man jetzt nur auf die Idee dieser Brand Partnership kommt, dann ist das ja für die Marke ein großer Wert, wenn es zustande kommt und die andere Brand Lust hat mitzumachen. Dann kann es sein, dass man das mitbegleitet oder vielleicht auch nicht, genau, oder so. Aber erstmal ist das ja ein Wert, den der Kunde auch erkennen muss und den man dann als solchen hoffentlich auch honoriert bekommt. Ne? Aber finde ich super, dass ihr viel ausprobiert. Ich glaube, das ist total wichtig und es ist auch, müssen wir uns auch ehrlich machen. Es gibt nicht diesen einen Weg und morgen kann man nicht das gesamte System umkrempeln. Es wird mehrere, Honorarbetriebssysteme geben müssen. Aber wichtig ist ja, glaube ich, am Ende, dass der Wert vergütet wird, den das für die Kunden hat. Ne? Und das ist deswegen auch, wie du gesagt hast, effizient, wenn man schneller zum Ziel kommt, super. Wenn der Impact der größtmögliche ist, dann verdient es auch das entsprechende Honorar dafür. Ja, absolut. Ist aber auch noch nicht der Schlusspunkt. Letzte Frage für unsere gemeinsame Folge. Du bist ja, hast vorhin erzählt, Heimat, Anthony, sozusagen als Kreativer auch groß geworden, starke Prägung auch mitbekommen. Was gibt's so aus der Zeit, wo du sagst, das hat mir jetzt für mein heutiges Selbstverständnis total geholfen? Das ist ein ganz wichtiges Learning, vielleicht auch aus den großen anderen Kreativagenturen, wissentlich, dass das jetzt eben bei euch eher das Creative Studio ist, aber wo sagst du, ja, das habe ich mitgenommen, das ist wirklich wertvoll.
Also was glaube ich, wirklich dazu geführt hat, dass es heute Presence gibt, war meine Zeit bei Anthony, weil man natürlich irgendwie auf einem tollen Kunden, Mercedes-Benz, die erstmal als Marke einfach eine unfassbare Strahlkraft haben, die aber auch auf Kundenseite einfach Leute sitzen haben, die unfassbar gut sind. So. Und was ich damals festgestellt habe, ist dieses klassische Kommunikation. Was ist das eigentlich? Also eine Kampagne machen und das alles. Diese Kollaborationsthemen, um die wir uns dann immer gekümmert haben. Also auf einmal mal, natürlich hast du die große S-Klasse-Kampagne, aber dann, wir machen was mit Virgil Abloh. Und daraus ist dann ja was entstanden. Und dann hatte ich diese Projekte auch quasi irgendwie alle, oder durfte die alle begleiten. Wo nämlich auf einmal gar nicht mehr so dieses, ja, ist das jetzt eine klassische Kampagne, sondern auf einmal ging es dann darum, hey, da kommen zwei Welten zusammen. So. Und das hat mir eigentlich gezeigt, so wow, das kann auch Kommunikation sein. Und das kann auch diesen Impact haben. Und ich finde, das war für mich, wo ich gedacht habe, so, das macht mir so viel Spaß. Und ich glaube auch, dass da so ein bisschen die Zukunft liegt. Und jetzt gar nicht nur in Kollaboration, aber sonst auch, wo kann diese Marke eigentlich stattfinden? In welchem Kontext? Und in welchem Kontext hat man sie vielleicht auch so noch nicht gesehen? Ich glaube, das war so mein Main Takeout bei Anthony. So. Und das war dann auch über die letzten 3 bis 4 Jahre hatten wir da so unfassbar tolle Projekte, mit auch echt mit tollen Leuten, mit Damir Maric und Michael Meinke und so. Das sind, die so ein Verständnis dafür hatten und die auch das eingefordert haben, das anders zu denken. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, so zu sehen, okay, das ist eine Richtung, die, glaube ich, in Zukunft immer relevanter wird. Und bei Heimat war es ehrlich gesagt, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, der kritische Blick auf Werbung.
Was heißt der kritische Blick auf Werbung? Also sich selbst nicht zu ernst zu nehmen dabei oder?
Ja, nein, aber auch vor allem
Schritt aus der Bubble.
Der Schritt aus der Bubble, ne, in der wir natürlich alle sind und vor Jahren oder ich weiß gar nicht, vor 10 Jahren war das ja auch nochmal mit diesem Award-Zirkus wesentlich größer und so. Und da hatte Heimat sich ja schon immer bewusst gegengestellt. So. Und das habe ich irgendwie so mitgelebt und natürlich auch durch Guido und Matthias von Echtelsheim und Andreas von Mengele, die dann immer sehr kritisch waren und natürlich der Erfolg gab ihnen recht, ne, weil man da irgendwie mit diesen echten Cases dann auch trotzdem immer im Awards gewonnen hat. Aber das hat mir immer so gezeigt, so, ja, das ist, man muss schon etwas mehr liefern, dass die Leute draußen wirklich drüber sprechen, dass du den Insight wirklich, der die Leute so abholst. Und genau, das hat irgendwie meine Sinne damals dafür geschärft. Und ich glaube, das ist so aus beiden, das waren ja so meine größten Stationen, das, was ich aus beiden mitgenommen habe und jetzt versuche, irgendwie bei Presence anzuwenden. Genau.
Ich danke dir sehr, Lukas. Hat Spaß gemacht und ich wünsche euch für Presence, also ich kann ja gar nicht wünschen, dass ihr wächst, weil das Ziel ist ja nicht per se wie Bolle zu wachsen, sondern einfach wirklich ganz tolle, wie soll ich sagen, Cases mit hoher Credibility auf die Straße zu bringen. Dafür wünsche ich euch viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank und vielen, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Das hat viel Spaß gemacht.